Pro und Konter, vielleicht zum letzten Mal aus dem Homeoffice. Wir wissen es nicht, aber wir wagen daran zu glauben, Dino Kessler und ich, Manuel Gysi. Wir reden heute über FC Bayern München, der womöglich schon deutscher Meister ist, wenn wir das dann tatsächlich ausstrahlen. Wir reden über einen neuen SCB-Trainer, Don Nagbar oder so ähnlich heisst er. Können wir nachher besprechen, wie man es wirklich ausspricht. Und wir reden über Geisterschwingen oder nicht Geisterschwingen. Man weiss es eben nicht so genau. Wird mit oder ohne Zuschauer geschwungen dereinst? Die grosse Frage. Diskutieren wir jetzt denn gerade und natürlich noch viel mehr, wie es geht.
Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie Macken wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit Dino Kessler.
Und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
Und jetzt lassen wir los mit dem FC Bayern München, wo, wenn wir ausgestrahlt werden, wahrscheinlich schon deutscher Meister ist. Lässt sich gar nicht mehr vermeiden. An und für sich spielt gegen Werder Bremen oder hängt gespielt, eben mehr nach Ausstrahlung.
Wir nehmen am Dienstag Nachmittag
auf. Und wir haben eigentlich zum Anlass genommen, über Bayern München zu reden, weil die Frage nach dem Meistertitel ist eigentlich gar nicht mehr aktuell. Wahrscheinlich auch wirklich nicht mehr aktuell, eben zum Zeitpunkt von der Ausstrahlung. Hansi Flick hat sich letzte Woche beklagt, dass sein FC Bayern zu viel Spiel hintereinander hätte. Unter anderem ist er ums Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt gegangen, wo ja lustigerweise Eintracht Frankfurt, wenn man es zusammenzählt hat, noch ein Spiel mehr hat man absolvieren in kurzer Zeit. Und der Hansi Flick fährt jetzt langsam so an, richtig die Bayern-Rolle spielen. Ist sich immer beklagen, dass der FC Bayern muss noch mehr bevorzugt werden, wo ein Club, der schon alle Vorteile auf seiner Seite hat. Also das hat ihn jetzt mal zum ersten Mal, muss ich sagen, so richtig, richtig unsympathisch gemacht.
Er beweist einfach, wie man auf Fußballdeutsch würde sagen, ein furchtbares Wort, das ich jetzt gerade brauche, dass er beim FC Bayern angekommen ist. Ich weiss gar nicht, wie das funktioniert, dass man dort ankommt. Also ankommen tut man ja normalerweise eigentlich, wenn man einfach das Trainingsgelände betrifft und dann ist man angekommen, aber der Sportreporter an sich redet ja dann gerne im übertreiten Sinn davon, dass jemand ankommt, wenn er eben gewisse Werte verinnerlicht hat oder ein Spiel, wenn er seine ersten drei Goal geschossen hat oder so, dann ist er angekommen. Ja, und der Hansi Flick ist, glaube ich, schon mental jetzt hat er die Rolle vom Bösewicht, glaube ich, angefangen anzunehmen. Also ist ja bis jetzt in der Fußballöffentlichkeit, also mindestens ich habe ihn so wahrgenommen, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, so der nette Herr Flick gsi, also im Jogi Löw, sein Assistent, der Mann, der geschaut hat, dass der Jogi irgendwie mal wieder Standards trainieren, was sich 2014 doch ziemlich gelohnt hat für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Mann, der sich im Hintergrund hält, der aber in der Lage ist, drei gerade Sätze zu formulieren, der durchaus darauf schliessen, dass sich da jemand Gedanken macht zum einen oder anderen relevanten Thema. Also eigentlich jemand, wo man kann sagen, doch, Mann, wieso nicht mit dem würde ich mich jetzt noch gerne unterhalten. Und das passt ja eigentlich nicht zum FC Bayern, wie sich der FC Bayern nach außen gerne darstellt. Nämlich das abdroschene «Mir san mir», wenn wir kommen und da sind, dann wächst neben uns nichts. So eine Dampfwalze, die über alles überwalzt, oder? Wie man sie auch schon seit jetzt bald einem Jahrzehnt ununterbrochen in der deutschen Meisterschaft macht. Eine Meisterschaft nach dem anderen. Nach einer Meisterschaft an die andere reiht, so wie ich da versuche, deutsche Wörter grammatikalisch korrekt aneinander zu reihen. Und jetzt, ja, haben wir den Herr Flick offensichtlich dabei verwünscht, wie er endlich sich so als Teil von dieser bösen Macht, überspitzt formuliert, das Evil Empire Bayern München, das scheint er verinnerlicht zu haben. Also eigentlich ist es ja gut, weil genau, ich habe das furchtbar gefunden, wo der nette Herr Ancelotti Bayern-Trainer war. Dann hat man irgendwie gar keinen Grund mehr gehabt oder einen Grund weniger, um die doof zu finden. Ein Serienmeister, der noch sympathisch ist, das ist für eine Liga hochproblematisch.
Das ist ja auch Widerspruch in sich, im Prinzip. Kann ein Serienmeister nur denen sympathisch sein, die eben seine Anhänger sind und alle anderen sind dagegen. Ich weiss nicht, ob sich der Hansi Flick da gefallen hat. Das war ja eigentlich seine grosse Stärke gewesen, dass er eben die Leute auch vereinen hat können. Also selbst Bayern-Hasser, und die sind ja nicht in der Minderzahl in Deutschland. Die haben den sympathisch gefunden, weil er eben moderat auch daherkommt, weil er einigermaßen eine ausgleichende Wirkung hat, weil er die Leute vereinen kann, wenn er es auch schon bei der Nationalmannschaft gemacht hat. Und dann kommt er mit einer Aussage, die eigentlich nur auf das abzielt, wir werden zu wenig respektiert, oder? Wir werden nicht bevorzugt, wenn es um den Spielplan geht, weil wir ja international sind, wir auch noch eine Nummer, eine Saison im Feuer. Also muss man uns da in der heimischen Meisterschaft alle Vorteile zuschanzen quasi. Und das, dann kannst du mit dieser Meisterschaft aufhören, oder? Es ist ja sonst schon, wie du sagst, im letzten Jahrzehnt Bayern, 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 Bayern und nichts anderes. Und dahinter bemüht man sich, um mal ein bisschen eine Ordnung herzubringen. Einmal ist der verfolgt, dann der. Dortmund vielleicht in der ersten Rolle, aber die Rolle von Bayern, das sehe ich auch so, dass da musst du quasi ein Bösewicht haben. Ein Trainer wie der Ancelotti, wo als Messi daherkommt und irgendwie eine gewisse Klasse ausstrahlt, das passt irgendwie gar nicht zu dem Verein, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht hat der Flick jetzt das Gefühl gehabt, jetzt lasse ich mal einen Drachen steigen und schaue, was dann passiert. Wenn er sich geäussert, sich in dieser Zeit, wo man den Spielplan ja müssen, gedrängt gestalten, dass man die Wettbewerbe alle irgendwie zu einem sauberen Abschluss bringt, sich beklagen, wenn andere noch schlechter dran sind als Bayern München. Das braucht also schon eine gehörige Portion Tunnelblick.
Ja, Zuspitzung, zugegeben, aber das ist das, was der Club ja auch immer ausgezeichnet hat. Also man schaut auf sich und man sieht sich auch so ein bisschen noch als Fakultträger für den ganz deutschen Fußball, eben mit dem Hinweis darauf, dass man ja im internationalen Geschäft dann irgendwie auch noch vertreten ist, wenn es dann dereinst weitergeht, dass man sowieso schon schaut, dass man die Ehre von der Bundesliga rettet, vom deutschen Fußball. Also darunter macht man es ja dann auch nicht unbedingt bei Bayern München. Ja, also es ist die Bayern-Arroganz und auf eine Art muss ich sagen, ich habe die vermisst. Ist doch gut, ist sie wieder da. Also man hätte ja müssen Angst haben, nachdem mit dem Trainerwechsel war ja auch überhaupt nicht klar gewesen, ob das eine Bayern-Saison gibt überhaupt. Und jetzt hat man wieder, und da ist der Hansi Flick mit diesen Aussagen mitverantwortlich im grossen Mass dafür, dass man ja, sich wieder richtig aufregen kann darüber. Sonst sage ich auch intelligentes Zeug. Also der Thomas Müller hat zum Beispiel kritisiert, dass man die Spieler zum Gehaltsverzicht bringt und gleichzeitig aber über neue Millionentransfer diskutiert, oder? Also, die Frage, tut der bisherige Spieler seine Konkurrenz vorfinanzieren, sozusagen? Müsste man nicht schauen, dass man dort irgendwie dann auch lassen, vernünftig kehren? Das ist ein extrem, ja, ich finde es ein sehr differenziertes Statement. Das passt überhaupt nicht zu dem Bayern, den ich gelernt habe, hassen als Kind und als Jugendlicher. Da müssen wir den Herr Flick loben, dass er dem Einhalt gebietet.
Ja. Beim Herrn Müller, da muss ich ein bisschen widersprechen, das Zitat macht von mir aus überhaupt keinen Sinn. Das sind ja die Spieler, die immer wieder verlangen, dass eben der FC Bayern die Investitionen tätigt, damit man die Chance hat, um eine Champions League zu gewinnen. Vom Bundesliga-Gewinn reden die ja schon lange nicht mehr. Die brauchen Spieler, die in der Champions League die Differenz ausmachen können. Das ist ja richtig. Aber das hat Zeit mit dem anderen nichts zu tun. Dass man in Corona-Zeiten ein bisschen etwas abgibt und an die Gemeinschaft denkt, das hat Symbolkraft, das hat mit der Wirtschaftlichkeit vom FC Bayern nichts zu tun. Die haben ja das Geld. Ob jetzt der Herr Müller mal ein bisschen, ja, wenn halt weniger Einnahmen da sind, dass man sich an dem beteiligt, das muss man isoliert sehen. Wenn denn, sage ich, aber wieder mal normal weitergespielt wird, dann will der Herr Müller ja auch, dass man eben vielleicht den Transfer noch macht, der seinen Club eben weiterbringt. Man hat ja auch schon gehört vom Herrn Neuer zum Beispiel, dass er sich beklagt hat, oh, da fehlen jetzt aber, wo sind denn da die ganz guten Spieler? Überall wird mit Hunderten von Millionen um sich geschmissen und wir haben nichts. Und dann hat es der Hernandez gekriegt von 80 Millionen, glaube ich, wo bis jetzt aber außer viel kostet, auch nicht viel bewirkt hat. Einfach gesehen, dass es ein bisschen kritisch, aber das ist, ich finde die Aussage von Müller, auch die Spieler sollen sich nicht in die Clubpolitik einmischen. Es ist zwar lustig für uns, weil es brutzelt und dann halt das Fass geöffnet worden ist, wo man sich daran belustigen kann, aber eigentlich gebe ich ihm Salihamidžić recht, der gesagt hat, der Müller soll sich nicht äußern über deren Internas. Also das macht einfach keinen Sinn, oder? Aus klubpolitischer Sicht muss ich sagen, macht keinen Sinn. Tritt du gegen die Kugel, das kannst du gut, Und sonst behalten wir deine Meinung für dich.
Ja. Das kannst du natürlich von einem Thomas Müller nicht verlangen, der den Club jetzt in der aktuellen Generation mindestens verkörpert, wie niemand nebenan. Also, da ist ja dann schon lustig, wenn man einem Hasan Salihamidžić recht geben muss, der jetzt wirklich alle zwei Monate irgendwo, wenn er einen Fettnapf sieht, relativ zielsicher drin reingumpt, ja. Kopf voran. Ja, also und jetzt da auch so versucht irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben, statt dass man annimmt und akzeptiert und das vielleicht sogar noch promotet, dass man sagt, look, wir haben hier Spieler, die über den Tellerrand rauszudenken in der Lage sind. Das ist etwas sehr Positives und offensichtlich ist das jemand, der sich tatsächlich mit dem Gesamtkonstrukt FC Bayern identifiziert. Das ist etwas, was dir und mir wahrscheinlich relativ fremd ist an sich, aber ja, ich weiss nicht, ob man denn so einem noch muss einen Maulkorb verpassen. Das finde ich tatsächlich kontraproduktiv. Weil eigentlich, also wenn wir etwas in den letzten Wochen oder auch thematisiert haben, ist, dass sich Sportler durchaus äußern zu Themen Abseits vom grünen Rasen.
Ja gut, so wie der Abseits
vom ganz grossen Fass aufzunehmen.
So wie der Abseits vom grünen Rasen sind wir da ja nicht. Da geht es um Spieler und um Spielergehälter. Also Spielergehaltverzicht in Corona-Zeiten, das hat ja nichts mit Investitionen in Zukunft zu tun. Der Club muss ja... Das
ist auch eine moralische Frage.
Es ist eine moralische Frage, da gebe ich dir recht. Aber insofern, sagen wir mal, die Krise geht vorbei, es wird normal weitergespielt. Der FC Bayern scheitert nächstes Jahr in der Champions League Gruppenphase zum Beispiel. Dann heisst es, ja gut, man hat da auch nicht investiert, man hat die gleiche Mannschaft wie letztes Jahr. Und dann sagt der Hasan, der Brazzo, ja gut, wir haben ja nicht dürfen investieren, weil man gesagt hat, wenn wir Spielergehälter einsparen, zu dem Zeitpunkt, dann dürfen wir nie mehr von dem wegkommen und das nicht als isoliertes Ereignis betrachten, sondern dann dürfen wir einfach nicht mehr investieren und sparen alles Geld. Da geht die Rechnung nicht auf. Ich hätte mir gewünscht, dass der Müller vielleicht die Diskussion nicht bleiben lässt, aber sie wenigstens intern anreist und zuerst mal fragen, was soll das Ganze, bevor er mit dem in die Öffentlichkeit geht. Also, ich weiß nicht, vielleicht war das auch einfach nur eine Gete, die er steigen lassen hat, um zu schauen, was passiert, weil es ihm langweilig war.
Das kann gut sein. Als Bayern-Spieler wäre es mir ja auch langweilig, wenn ich wüsste, wie wieder mal relativ entspannt, in Anführungszeichen, deutscher Meister. Was man noch muss anführen, vielleicht, es geht ja da nicht darum, dass man keine Transfers dürfen machen, sondern es geht um die Wahnsinnssummen, die zum Leroy Sané umgeboten werden, oder es geht um den Kai Havertz, wo Bayern offenbar ein ganzes grosses Auge drauf geworfen hat, also wo man dann wieder von irgendwie höheren zweistelligen Millionen Ablösesummen reden. Also das, was eigentlich mal geheissen hat, werde ich dann nach Corona oder während Corona, das tun wir ja immer so, als ob das schon vorbei wäre, stimmt gar nicht.
Stimmt gar nicht.
Die Virologin in mir. Hat es geheissen, die Summe gäbe es dann nicht mehr. Scheinbar ja doch, da verstehe ich den Herrn Müller, dass er das komisch findet.
Gut.
Verstehe ich wirklich
also sehr gut. Wer das glaubt hat, dass die Summe nicht mehr gibt oder dass sich maßgebliches verändern wird nachher, der glaubt auch an Storch. Also, dass die
Veränderung sofort, ist ein gutes Stichwort.
Sofort wieder einsteigen werden, glaube ich auch, die Summen werden gleich sein wie vorher. Veränderung hast du gesagt, gutes Stichwort.
Ja. Und zwar, Schweizer Eishockey debattiert jetzt seit Wochen schon darüber, was alles soll anders werden. Salary Cap ist einer von den Vorschlägen, die eingeführt werden soll. Der HC Davos, der ja als treibende Kraft hinter dem ganzen Ding steht, HCD-Präsident Gaudenz Domenic, nennt es Financial Fairplay, was ich für einen Fauxpas halte. Also Financial Fairplay im Fußball funktioniert überhaupt nicht. Ich würde jetzt das Konzept, mindestens den Namen nicht Öko klauen, aber das nur eine Randbemerkung.
Mhm.
Dort kurz zusammengefasst ist die Idee, so wie ich es verstehe, dass man Gesamtlohnsummen festlegt, die nicht so überschritten werden. Wenn die aber überschritten wird, muss für jeden Franken, den man mehr zahlt, ein gewisser Prozentsatz zusätzlich in eine gemeinsame Kasse, in so eine Art Solidaritätsfonds, nachher überwiesen werden, also eine Art Luxussteuer.
Ja.
Also wenn sich der HCD für 5 Millionen und eine Grenze bei 5 Millionen Franken ist, ein Kader für 5 Millionen leistet und der HC Lugano eine für 7 Millionen, dann werden für die 2 Millionen, die man mehr zahlt, wird in irgendeiner Form, wie hoch auch immer die dann ist, eine Steuer fällig.
Genau.
Recht. Ich finde, das ist eine verlockende Idee.
Ja, grundsätzlich ist die Idee ja auch nicht schlecht, dass man einen gewissen Ausgleich herführt. Nur muss man sich den Ist-Zustand vielleicht nochmal in Erinnerung rufen. Der Ist-Zustand ist, dass die Liga sehr gut funktioniert mit diesen Unterschieden. Also wir haben, wenn Herr Domenik im Interview mit dem Blick auch sehr schön ausgeführt hat, Clubs, die keinem Schweizer mehr als 300'000 Franken zahlen und andere Clubs, wo der Schweizer insgesamt rund 300'000 Franken zahlen im Schnitt. Und trotzdem funktioniert die Liga sportlich. Und das ist ja auch ein Anreiz, dass man klein und gross hat. Wenn alle Clubs genau auf dem gleichen Standard wären, dann wäre es nicht interessant. Wir haben eine riesen Spannung in den letzten zwei Jahren mit den Unterschieden, die wir haben, mit den frappanten Unterschieden zwischen den Clubs, was die Finanzkraft anbelangt. Weil eben die kleinen Clubs gemerkt haben, wenn wir uns sportlich mehr bemühen und einmal die Normalschiene verlassen, dann kommen wir auch weiter. Also zum Beispiel Ambri mit Scouting, wo man Spieler sucht, wo man günstig kriegt, mit dem Risiko, dass man sie nach einem oder zwei Jahren wieder abgeben muss. Aber man hat sie ein Jahr, zwei günstig. Das ist ein Weg, das machen die Grossen nicht. Die haben Scheckbuch-Sportchefs, die einfach so viel ausgeben, wie sie können und sich gegenseitig überbieten. Und dort findet ja eigentlich die Lohntreiberei statt, im höchsten Segment. Natürlich sickert das, aber jetzt will man sparen. Wie will man zum Beispiel an einem Walter Frey, wo ZSC Lions als Hobby betreibt und nicht als wirtschaftliches Geschäft anschaut, der muss keinen Gewinn machen dort. Wie wenn man ihm vorschreiben, wie viel Geld er auf Fuss geben sollte. Wir müssen ja froh sein. Eben, der Ist-Zustand heisst, das Produkt ist so attraktiv, dass wir Leute haben, die viel Geld haben, die das investieren wollen, sage ich jetzt einmal, in Anführungs- und Schlusszeichen. Sie sind ja eigentlich dann ein Fonds perdu, Geschenk, mehr oder weniger. Man übernimmt das Defizit, weil man Spass hat daran, weil es aber auch Sinn macht. Die Nachwuchsabteilung in Zürich, die wäre ohne den Herrn Frey nicht möglich. Im Zug dasselbe. Der Herr Strebel, man wehrt sich dort gegen den Vorwurf, dass es ein Mäzen ist, aber genau das Gleiche. Weil er, wenn er über das Geld im Nachwuchs investiert oder in der ersten Mannschaft, spielt gar keine Rolle, weil all die Clubs unterhalten ja Nachwuchsorganisationen, müssten also das Geld von der Nachwuchs mit den Profis generieren quasi. Das fällt dann weg. Die Unterschiede kennen wir. Und genau von diesen Unterschieden lebt die Liga auch. Die Liga gross. Und es funktioniert, weil Ambri jederzeit die Chance hat, Zürich zu schlagen. Ich sage nicht, die schlagen sie jedes Mal, aber es ist immer ein Wettbewerb. Darum sage ich Vorsicht mit zu vielen Massnahmen jetzt. Es ist richtig, dass man darüber diskutiert. Aber wenn man allzu viel verändert, glaube ich, dann büßt man vielleicht plötzlich den Wettbewerb ein. Obwohl man das gar nicht erwartet hat aufgrund dieser Massnahmen. Das wäre möglich und das muss man unbedingt vermeiden.
Aber wie gross ist die Chance, dass Ambri eines Tages Meister wird?
Ja gut, wenn man bis dort aufgehen, dass die Chance, dass alle Meister werden können, weiß nicht, man nimmt dann immer den NHL als Beispiel. Ich glaube, die Chance ist dort vielleicht ein bisschen grösser, aber in der Realität ist es alles so, dass alle 31 oder bald 32 Mannschaften wirklich können Meister werden. Wir haben Teams, die dort Verluste schreiben, die halt aufgrund des Tarifvertrags dann durch den Finanzausgleich wieder besser gestellt werden. Also es funktioniert dort alles eigentlich wunderbar, aber eben aufgrund von dem Tarifvertrag. Und so etwas haben wir nicht. Bei uns werden Massnahmen der Clubs durchgeführt, eingeführt. Und da ist einfach die Gefahr, dass immer jeder nur an sich denkt. Und wenn man jetzt so Luxussteuer einführt, da gibt es so viele Möglichkeiten, das Vehikel umgehen. Man kann irgendwelche Sachen querfinanzieren, man kann Spieler, Frauen irgendwo anstellen, die einen No-Show-Job haben zum Beispiel. Man kann einem Sponsor sagen, zahl du dem doch irgendwie eine 100'000 Stutz. Denn wir zahlen dem das nicht, statt dass du uns das Geld gibst. Irgendwo, du kannst den Lohnausweis eigentlich nicht einfordern, oder? Also wenn sich jemand dagegen wehrt, dass sein Lohn transparent gemacht wird. Transparent heisst nicht für die Öffentlichkeit, aber für eine Controlling-Firma, dann gibt es da keine Handhabe dafür. Oder? Also ich sage, es gibt so viele Möglichkeiten, um das umzugehen und so wenig Möglichkeiten, um es wirklich zu kontrollieren, dass man am Schluss auf Vertrauensbasis muss quasi sicher sein, dass der HC Lugano nicht mehr als 7 Millionen ausgibt im Jahr. Ich nehme jetzt den HC Lugano nur einfach als Beispiel, da können wir sagen, EV Zug, HC Lugano.
Rein zufällig
gewählt. Jeder Club, den ich jetzt zuerst genannt habe, wäre nachher quasi in Verdacht geraten. Das war überhaupt nicht die Meinung. Überhaupt nicht. Aber irgendein Club also, A, sage ich Club, nein, X, sagen wir Club X, das macht man so. Wie willst du überprüfen, ob der mehr Geld ausgibt oder nicht? Das kannst du nicht machen, also, du musst darauf vertrauen. Das Und dann kommt dazu, wenn du dann tatsächlich die Steuern mal zahlen musst, und es wehrt sich einer dagegen und sagt, nein, das zahle ich nicht, das ist ja nicht rechtlich, ist das irrelevant. Was machst du dann? Schliessest du dann den Club aus der Liga? Dann hast du ein riesen Chaos und das wollen wir auch nicht.
Ja, bis jetzt hat ja so, haben so Sachen erstaunlich gut funktioniert. Oder freiwillige Abmachungen, das Gentleman's Agreement mit der Ausländerbeschränkung zum Beispiel, wo der Marc Lüthi, der in Bern hockt und sehr, sehr viel Macht hat im Schweizer Eishockey, schon vor einem Jahr gefunden hat, man sollte die Ausländerbeschränkung aufweichen.
Ja, sagen wir es
jetzt
so.
Jetzt probiert es wieder. Man haltet sich im Moment solidarisch an gewisse Abmachungen, die man als Liga getroffen hat, oder? Das ist eigentlich gut, also das ja, ist das der Grund, der mich dazu bewegt, grundsätzlich mal zu sagen, es gibt schon Anhaltspunkte dafür, dass man darauf hoffen, dass man sich bemüht, das Ganze irgendwie so anzubekommen, dass es tatsächlich funktioniert. Jetzt, eigentlich müsstest du logischerweise eine gesetzliche Grundlage schaffen für das. Also du müsstest wie ein Spezialgesetz wahrscheinlich haben.
Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das unterliegt dem Arbeitsrecht. Du brauchst einen Gesamtarbeitsvertrag mit zwei Geschäftspartnern im Stil von einem Tarifvertrag. Dann kannst du das machen. Aber auch dann ist das Gesetz immer noch übergeordnet, wenn es der Fall kommt. Noch schnell zum SCB. Der Lüthi will die Ausländerbegrenzung kippen, seit er den Giannone verloren hat, weil er gemerkt hat, ich kann den auf dem Schweizer Markt nicht ersetzen. Vorher war er strikt dagegen gewesen. Und er merkt, wir schwimmen langsam die Felder vor, weil andere mehr Geld generieren können, weil er mit seiner Gastrounternehmung und seinen Ticketpreisen und seinen Sponsoren langsam am Maximum angelangt ist. Also, was macht er? Er versucht, etwas Massgebendes zu ändern. Ich glaube, an die Ausländerbeschränkung wird sich nicht so schnell einer heranwagen, weil er dann kann man einen identifizieren. Wenn es die Liga beschließt, ist es etwas anderes. Aber wenn die Liga jetzt sagt, man bleibt bei 4 und einer wehrt sich dagegen, setzt einfach mehr ein, dann ist der nachher quasi dafür verantwortlich, dass etwas gestürzt worden ist, ein Konstrukt, das eigentlich sehr gut funktioniert hat.
Ja, nein, es ist ja tatsächlich nicht. Also, das ist das, was wir in den letzten Jahren erkennen können. Oder? Es gibt eine Ausgleichheit, die man so vorher nicht gehabt hat. Dadurch, dass gewisse andere mittlerweile auch finanziell potente Vereine gibt, die vor ein paar Jahren noch, also Bio zum Beispiel, wo plötzlich mitmischt, Lausanne,
ja.
Wo irgendwie 6-7 Teams hast, wo kannst du sagen, okay, wenn die eine vernünftige Saison spielen und ein, 2 gute Transfers machen vorher, dann sind die tatsächlich ein Kandidat für einen ganz grossen Wurf. Noch ganz kurz zu dem, wie auch immer, dass man es nennen, Financial Fairplay, Salary Cap, was auch immer. Es wäre tatsächlich eine Chance für Schweizer Eishockey zu beweisen, dass man irgendwie als grosse Ganze denkt. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Fußballern, wo irgendwie die Querschläger hast mit den Constantins und den Bengelis und Konsorten, die den Schweizer Fußball ziemlich in Verruf bringen, dass man da sich permanent irgendwie gegenseitig auf die Füße steht, würde tatsächlich. Also, ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es illusorisch, ich wage auch nicht wirklich daran zu glauben, aber es wär ein grosser Schritt in Richtung auch zukünftig wahrscheinlich das Schaffen von nachhaltiger Balance. Also das willst du ja eigentlich, oder? Also,
das will man eigentlich, ja.
Weil du willst ja eigentlich, man spielt ja nicht mit 6 gegen 5 sonst, oder? Also grundsätzlich sollten auch die gleichen Voraussetzungen haben. Auf dem Feld haben sie das, neben mir logischerweise nicht, dort macht es schon Sinn, wenn man in irgendeiner Form einen Mittelweg findet. Und was man natürlich muss sagen, ich weiss nicht, wie das juristisch tatsächlich ist, aber durch das, dass du nicht einen harten Salary Cap hast, es darf jeder noch so viel ausgeben, wie er will. Es wird niemandem verboten, 27 Millionen auszugeben für sein Kader, wenn andere nur 5 ausgeben. Er muss einfach eine Solidaritätssteuer zahlen.
Ja, das Problem. Ich bin
nicht sicher, ob das juristisch im Endeffekt tatsächlich ein absolutes No-Go ist. Du verbietest niemandem etwas.
Du kannst die Regeln aufstellen, wenn du so einen Ligabetrieb hast. Du kannst dich einfach nicht dagegen wehren, wenn einer sagt, ich zahle das nicht. Weil ausschliessen aus dem Wettbewerb kannst du aufgrund von dem nicht, weil dann geht es vor das Zivilgericht und das beruft sich auf das Arbeitsrecht und sagt, ja gut, wir haben keine Handhabe für so etwas. Wenn jemand im Sport will 50 Millionen ausgeben, wenn er die hat, dann kann er das machen. Es gibt ja kein Gesetz dagegen. Und, ja. Und das Problem ist eben, nicht, du kannst das festlegen, aber du kannst es rechtlich nicht enforce. Also du kannst nicht dafür sorgen, dass dann die Luxussteuer wirklich gezahlt wird, mit einer Drohgebärde quasi, wenn sie nicht zahlt, schliessen wir aus der Liga aus, dann endet das vor Gericht und dann kriegt der, so wie es tönt, selbst der Wirtschaftsanwalt da wenig sagt, dann wird es richtig schwierig vor Gericht. Er drückt es so aus. Einführen kann man das schon, es hat gewisse Symbolkraft. Die Frage ist, was nützt es denn? Wenn man eigentlich weiss, dass die Clubs versuchen, sich ja jetzt schon überall zu bevorteilen, übervorteilen und für sich noch etwas Spezielles rauszuholen. Also ich zweifle daran, es hätte gewisse Symbolkraft. Was meiner Meinung nach viel wichtiger wäre, wenn man sich darauf einigen könnte, dass man die Ligen ein bisschen reformiert und sich auf eine Grösse einigt, verträglicher wäre für alle als für das Gesamtkonstrukt, vor allem auch für die Swiss League, die darbt, das muss man sagen. Wir haben Clubs, die immer wieder sagen, sie wollen aufsteigen, da baut man Hürden ein, wirtschaftliche Hürden, infrastrukturelle Hürden, man sagt, das geht nicht, das geht nicht, darum ist auch das Aufstiegsprozedere eine Farce. Man könnte zum Beispiel 3 Ligen machen, also National League, Swiss League, MySports League, mit je 10 Mannschaften, durchlässig, wo man nachher eben aufgrund von diesen Spieler, von dem Spielreservoir, das man hat, eine viel bessere Gesamtleistung herbringen würde. Aber das wird aus politischen Gründen nicht passieren, weil niemand, ja, wer entfernt man denn aus der National League? Oder das, ja, wäre mal das im wäre ersten Schritt etwas, wo man sagen muss, das würde nämlich funktionieren. Dann hat man Durchlässigkeit, Auf- Abstieg direkt, ständiger Wechsel, was auch Spannung bringt. Und du hast in jeder Liga Spannung.
Ja, überlegenswerter Gedanke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man von 12 auf 10 runtergeht.
Nein,
auch in Anbetracht dessen, also eben, man hat jetzt 12 Teams gehabt, die tatsächlich eine vernünftige Rolle gespielt haben in der obersten Liga. Also da geht es eigentlich um die Swiss League, wo irgendwo ja, so eine gespaltene Liga ist zwischen irgendwie Ambition, Tradition, Farmteams und irgendwie ein, zwei Teams, die versuchen, auf die Beine zu kommen und sich im Moment so ein bisschen rumhangeln in den hinteren Regionen. Ja, vielleicht, ich weiss auch nicht. Ich finde es sehr kompliziert. Ich weiss aber auch nicht, ob es also ohne Not die National League zu redimensionieren. Sportlich wäre es wahrscheinlich die beste Variante, wobei, da muss man dann erklären, wenn von 10 Teams wieder 8 in Playoffs kommen, also warum man sich dann noch muss Quali schauen muss, das möchte ich dann schon noch wissen.
Ja, weil du wissen willst, wer absteigt. Ich meine, die zwei, die nachher 9. und 10. sind, dann machst du ein Playoff-Final direkt, Best of 7. Das kitzelt, ja. Ja, das kannst du am Schluss schauen. Ich meine, so wie wir es jetzt gesehen haben.
Vorher
ja nicht. Ja gut, vorher hast du den Kampf um den Strich. Das ist ja eigentlich das Stilmittel, das der Liga während der Quali die meiste Spannung garantiert, oder? Dass der
ja,
Kampf
um den Strich hoch bleibt. Wenn im Prinzip von eben 80% von der Liga schon mal in der Endausscheidung nachher dabei sind und wir spielen ein halbes Jahr vorher drum, welche zwei, dass es nicht schaffen. Ja, also ich finde, das ist grundsätzlich ein Fortschritt, dass es mindestens ein Drittel schnetzelt jetzt in einer 12er Liga, wo nachher gegen einen Abstieg müssen kämpfen oder wie auch immer. Also gegen Abstieg kämpfen ist ein grosses Wort im aktuellen ja, Modus, da sind wir uns einig. Und das ist eigentlich auch nicht wirklich eine grosse Drohung. Aber gut.
Bleiben wir am SCB.
Genau.
Würde ich sagen. Herr,
ja, Entschuldigung, ich fällt dir ins Wort.
Sagen Nein, das. Nicht unbedingt. Das ist, man hat den gleichen Gedanken gehabt. Es geht jetzt direkt um den SCB, vorher sind direkt um den SCB gegangen. Auch um den SCB, der SCB, neuer Trainer da, Nachbauer, Mann, den wir nicht sehr gut kennt bei uns, hat mal bei Philadelphia gespielt, ich erinnere mich, dass ich den mal gesehen habe, ein ziemlich robuster Spieler gewesen, ist nachher Assistenztrainer gewesen, Juniorentrainer gewesen, dann Assistenztrainer NHL, zuletzt Zwolle aktiv, also nicht im Aargau ist er Wohle, sondern im
Slowakische.
In der Slowakei Zwolen passt eigentlich. Vielleicht ist das Wohlen in der Slowakei Partnerstadt, wo dann einfach Zwolen heisst, weil man so sagt in Wohlen.
Das wäre eine sehr gute Idee.
Jetzt habe ich irgendwie den Vater verloren. Also der neue Trainer, was halten wir von dem? Also.
Ja, wenn wir das wüssten. Also ich habe heute Morgen auf YouTube alte Don Nagbauer, wir müssen uns noch darauf einigen, wie wir den Namen aussprechen wollen, hat die Schlägereien von ihm geschaut, hat sich in den 80er Jahren in der NHL Ruf als durchaus als Spieler erarbeitet, der kann zuschlagen. Das scheint so ein bisschen seine Kernkompetenz gewesen zu sein. Also lohnt sich. auf YouTube zu suchen danach. Hat sich unter anderem mit dem Ken Baumgartner, im ersten Schweizer in Anführungszeichen, was tatsächlich die Manager geschafft hat, geprügelt im einen Match gegen LA, findet man relativ schnell, wenn man auf YouTube geht. Also das kann er, von dem her weiss ich nicht. Müsste man, wenn man das jetzt, wenn man seine Spielerkarriere auf seinen Trainerstil übertragen will, was natürlich extrem unseriös wäre, dann könnte man Krawall und Rabatz erwarten und wieder
etwas,
genau. Es wäre überraschend, wenn von mir etwas anderes käme. Auf jeden Fall ist es etwas, was in Bern eigentlich ja gut ankäme. Also die grossen, bösen Bären, die hat man eine Zeit lang vermisst. Wenn man Erfolg hat, vermisst man sie dann nicht. Wenn man keine Erfolg hat, wünscht man sie sich sofort wieder zurück. Man hat da den einen oder anderen Spieler, der das grundsätzlich könnte. Ja, wird man dann müssen sehen, ob er das tatsächlich als Trainer an der Bande so auch einfordern will. Ja. Was man sicher kann sagen, er ist es. Obwohl er 61 ist und seit mehr als 2 Jahrzehnten im Trainerbusiness ist, ein recht unbeschriebenes Blatt bei uns. Also sehr, sehr lange US-amerikanisch-kanadische Nachwuchsliga, WHL, Westküste und dann 2 Jahre oder anderthalb als Assistent bei den LA Kings zuletzt, bevor er nachher in Zwolle gelandet ist. Ja, und jetzt das. Die kleine Lösung, würde ich sagen. Lange Rede, kurzer Sinn.
Absolut, lange Rede. Danke vielmals für die statistische Aufbereitung von Don Nachbar seiner Karriere, inklusive Link zu YouTube. Das war eine vollständige Präsentation von Emanuel Gysi.
Etwas muss ich ja können.
Ich frage mich einfach, wieso. Der klassische Visionär scheint mir der Herr nicht sein. Der kommt aus dem kanadischen Kuchen, aus dem sogenannten. Mag sein, dass das einen gewissen Unterhaltungswert hat, wobei man sagen muss, das heutige Eishockey mit den grossen, bösen Bären nichts mehr zu tun. Es geht um Mobilität und Robustheit im weitesten Sinn. Das heisst, Scheibenkontrolle, Scheiben abdecken, sich durchsetzen. Über das kann liefern, weiss ich nicht. Die Mannschaft hat das sicher ein Stück weit in sich drin. Das war ja sehr erfolgreich gewesen, Moment ab, wenn man vom letzten Jahr abgesehen. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der SCB mal den Schritt macht, um einen Schweizer zu engagieren. Weil das ist so ein bisschen die letzte Hürde, dass in der Schweiz mal einen grossen Club, HCD ausklammert, einen Trainer holt, der aus dem eigenen Land stammt, eben auch als Zeichen, dass man so weit ist, dass man nicht mehr Hilfe braucht aus dem Ausland. Oder? Wir erwarten ja von unseren Spielern bei jeder WM, dass die Ausländer schlönd, die dort sind, oder mindestens fast alle und eine Medaille holen. Also gibt mir den Schweizer Spielern das Vertrauen, dass sie gut genug sind. Dann müssen wir langsam mal den Schweizer Trainer das Vertrauen geben. Das machen wir ja mit der Nationalmannschaft auch, dort funktioniert es. In der National League haben wir jetzt 2 Schweizer Trainer, wenn es mir recht ist, muss ich sagen. Wir haben Cereda Wohlwend. Richtig Glück gehabt. Das ist, eben viel weiter sind wir noch nicht. Viel weiter, als wir mal gewesen sind. Wir haben mal 4 gehabt, glaube ich, phasenweise. Ich meine, wenn du schaust, Lars Leuenberger hat ja eigentlich seine Nagelprobe schon bestanden beim SCB. Er ist schon Meistertrainer. Und der wird jetzt nicht berücksichtigt. Also irgendwie vertraut man beim SCB den Schweizer immer noch nicht. Und ich glaube, dann wenn wir den Schritt mal machen, dass die SCB, Zürich, Lugano vielleicht, Zug, ein Schweizer an der Bande stehen, dann ist das Selbstvertrauen da, dass wir eben auch eine grosse Hockey-Nation sind. Und bis zu dem Zeitpunkt nicht. Also für mich ist das eine Notlösung, mehr oder weniger.
Die Frage ist ja auch, gibt es keinen Schweizer Trainer oder Schweizer National League-Bande würde ich nicht existieren, abgesehen von den genannten Namen, die schon einen Job haben, oder vertrauen wir uns einfach nicht?
Nein, ich glaube, es geht darum, dass man sich das nicht zutraut oder vielleicht Angst davor hat, was Konsequenzen sein könnten. Oder? Aber die Konsequenzen sind ja bei allen Trainern gleich, egal aus welcher Nation sie kommen. Wenn sie nicht funktionieren, müssen sie irgendwann wieder gehen. Das mit dem müssen die Schweizer erleben. Ich sage jetzt, wäre der Thierry Paterlini als Beispiel herum gewesen, der jetzt bei Schottfond ist. Wieso gibt man dem so eine Chance nicht? Der hat seinen Weg gemacht, hat sich als Coach von U20 Junioren und so weiter, hat er eine gute Falle gemacht. U18 Junioren.
U18
Junioren. wieso nicht? Also das, man wartet dann immer, das ist der gleiche Effekt, wie man bei uns bei den Junioren hat. Bei uns heisst es immer, die Junioren, oh, die sind noch nicht so weit. Bei den Schweizer Trainern heisst es genau das Gleiche, die sind noch nicht so weit. Ja, wie sollen sie die Erfahrung sammeln, wenn sie die Erfahrung nie sammeln dürfen? Oder? Man schiebt sie dann immer so aufs Nebengleis und dort sollen sie sich bewähren. Der Thierry Patrini ist jetzt bei Schott von. Wer misst, ob der dort einen guten Job macht? Müssen die Liga dominieren? Haben sie die Möglichkeiten überhaupt? Eben, das sind so Fragen. Fragen, die dann auftauchen. Ich hätte gewünscht, dass der SCB jetzt ein bisschen mutiger ist bei der Trainerwahl. Weil mit der Sportchefin selber hat das ja nichts zu tun. Und man sagt, die Sportchefin ist noch neu. Dann können wir nicht auch noch einen Schweizer Trainer nehmen, der neu ist. Gewaltentraining, Sportchef, Trainer, nichts zu tun. Der Trainer, der erfahren ist, kann die Sportchefin nicht unterstützen. Außer er macht ihren Job auch noch. Dann würde sie es aber nicht brauchen.
Das wäre nicht unbedingt die Idee von der Sache. Paterlini übrigens ja letzten Winter, oder? Doch, U20 auch. Der hat, glaube ich, beides gemacht. Oder nein, dann hat er U18 abgegeben. Hat ein Jahr nach dem Wohlwend noch U20-Nazi gemacht. So. Stimmt's, glaube ich. Also von dem her hast du auf ganzer Linie recht gehabt. Ja, also er und Florence Schelling würden sich ja schon kennen, oder? Die sind ja verbandstechnisch verbandelt gewesen, tatsächlich. Also,
und bei mir hat es ja Bühler für Trainer gewesen, sie im Goal gestanden. Genau. Absolut. So weit wären wir. Ja, also, wär mein Favorit für den SCB? Aber
die Connection hat es gegeben. Ja. Oder eben der Lars Leuberger, ein Klassiker, der eigentlich immer rumgeboten wird, wenn man SCB jemanden sucht. Also, wenn ich ihn wäre, würde ich es langsam persönlich nehmen. Tatsächlich einfach jetzt nie mehr Chef zu werden. Wobei, wer weiß, vielleicht wartet er jetzt auch ab. Also eben, der Herr Nagbar hat jetzt nicht unbedingt die ganz grosse Hausmacht, weder in der Schweizer Liga noch beim SCB, vielleicht ist dann der auch.
Das ist schon bald einmal.
Das, was man hört, dass er tendenziell nicht die teuerste Lösung ist, vielleicht relativ klein, nicht mehr Trainer dort.
Eben, dann wäre Lars Neuenberger sein Ex-Nachbar und dann wäre der Weg frei für ihn, um den Posten wieder übernehmen. Wir wechseln schnell in der NFL. Colin Kaepernick, ja. Weitaus bekannt. Take a knee, sein stiller Protest, darf man sagen, gegen Rassismus. Institutioneller Rassismus, genau. Polizeigewalt in den USA. Plötzlich soll er wieder einen Job kriegen. Hat der Fall jetzt aufgrund von diesen Protesten, die landesweit im Gang sind, umgedenkt? Oder ist das einfach nur Opportunismus pur?
Es ist eine spektakuläre Kehrtwende, muss man wirklich sagen. Also Roger Goodell, der NFL-Commissioner, Herr über Liga und also vor allem Chef der Clubbesitzer eigentlich, der dann eben den Gesamtarbeitsvertrag, den wir vorher im Eishockey darüber geredet haben, mit den NFL-Spielern aufhandelt, hat bis jetzt sich eigentlich immer in diese Richtung positioniert. Also man hat gefunden, Spieler, die sich politisch äußern, das wollen wir auf gar keinen Fall, und hat da relativ stark dagegen geschafft. Man hat vor 4 Jahren einmal kurz tatsächlich ja schon mal zugelassen, dass, ich glaube, für 1 oder 2 Wochen, dass da die Knieproteste mehr oder weniger in Anführungszeichen legalisiert waren. Nachher hat man dann wieder die harte Gangart angeschlagen, auch ja, sich so ein bisschen vom Donald Trump vor sich hertreiben, genau. Der Präsidentschaftswahlkampf mächtig Stimmung gemacht hat gegen die protestierenden Spieler. Und jetzt, also der NFL kann man viel vorwerfen, aber nicht, dass sie sich nicht um Geld kümmert und um die Stimmung im Land. Und ich habe das Gefühl, dort merkt man jetzt tatsächlich, dass die Mitte der Gesellschaft ja, die Proteste mittlerweile anders versteht als noch vor ein paar Jahren. Und darum tut man jetzt so, als ob das eigentlich alles ein unglücklicher Zufall gewesen wäre, dass der Kaepernick bis jetzt keinen Job mehr bekommen hat. Das alles eher ein Missverständnis und dumm gelaufen. Und ja, also man tut jetzt ein Team, eben, wo ihn würde verpflichten, würde man dann schon unterstützen.
Wahnsinn
eigentlich. Das ist ja gut und recht. Das ist super, das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Es gibt keinen Grund, dass der Kaepernick keine Chance bekommen soll. Abgesehen davon muss man sagen, das ist natürlich ein Experiment, das ist jetzt zum Scheitern verurteilt. Er hat 4 Jahre nicht gespielt. Oder 3 Jahre, muss man sagen. Ende der Saison ist nachher der Vertrag aufgelöst worden. 3 Jahre nicht mehr aktiv gewesen, Altersjahr 29, 30, 31. Und jetzt soll er wieder zurückkommen auf höchstem Level, Sport treiben.
Ja gut, du musst es so sehen, der hat jetzt einfach 3 Jahre können sparen von seiner Karriere. Die Einigung, die er außergerichtlich getroffen hat mit der NFL, die muss sich finanziell wenigstens für ihn vielleicht nicht gelohnt haben, aber dass er einigermaßen kann sagen, ja gut, wenigstens das, was natürlich auch ein Irrsinn ist, oder? Dass aus solchen Gründen einem Spieler verboten wird, seinen Beruf auszuüben, dass das in Amerika möglich ist, zeigt eben, wie tief der institutionelle Rassismus verankert ist in dieser Nation. Und jetzt äußert er sich, eben wie du sagst, weil ein grösser Anteil der Bevölkerung sich dem Protest anschliessend, dass der NFL plötzlich merkt, ah, das sind ja unsere Kunden, die da auf dieser Seite stehen. Also Opportunismus pur, gewisse Portion Heuchelei kommt dazu. Aber ich glaube, es merken auch Haufen jetzt, dass nicht unbedingt immer die beste Idee ist, einem Präsident zu folgen, wenn er wieder mal einen von seinen 14 in die Welt setzt. Also eben, er hat ja die Spieler beschimpft, hat die NFL, der Clubs droht. Jetzt hat er irgendwie gesagt, ich schaue nicht mehr zu, wenn er das machen. Gut.
Ja. Das ist ja eh auf dem Golfplatz, glaube ich, am Sonntag.
Ja, und zahlen muss er auch nicht zum Zuschauen, also ob es den haben oder nicht. Relativ egal. Ich würde es grossartig finden, wenn er nochmal den Weg finden würde. Und eben, vielleicht hat er eben so 3 Jahre, wo er nicht verletzt worden ist, nicht geschunden worden ist, die hätte sich können sparen können. Ob er nochmal den Trip finden, das ist tatsächlich eine schwierige Frage zu beantworten. Aber man muss sich mal vorstellen, wenn der Tom Brady so etwas gemacht hätte, wäre aufs Knie gegangen, da wäre nämlich genau nichts passiert. Da hätten alle gesagt, ja gut, hätten vielleicht Faust im Sack gemacht, gesagt, ja, muss jetzt der das machen, aber der wäre hundertprozentig auf dem Platz geblieben.
Ja, logisch. Also, was man Kaepernick muss sagen, natürlich tatsächlich sich, also ist damals, aber jetzt geht's, gehen wir schon sehr ins technische Detail, dort eine richtig, richtig schwierige Saison gespielt. Er hat es dann so auf eine Art sportlich sogar ermöglicht, dass mindestens mal in seinem Team in San Francisco ein Wechsel Sinn gemacht hat, dass du nachher nie mehr Chancen bekommst. Das ist absurd. Aber wenn du den Tom Brady erwähnst, hat in New England eine Lücke hinterlassen, dort weg. Dort hat man bis jetzt keinen wirklichen Ersatz. Also es gibt den Herr Stidham, den man vor einem Jahr draftet hat, der Nachfolger soll werden soll. Ich weiss nicht, ob man das wirklich so richtig glaubt. Das ist ein ziemlich unbestimmtes Blatt. Wäre noch eine schöne Ironie von der Geschichte, wenn am Schluss der Colin Kaepernick plötzlich noch bei den New England Patriots wird landen. gibt ihn und Cam Newton zwei dunkelhäutige Quarterbacks, die beide im Moment ohne, aus unterschiedlichen Gründen ohne Job sind.
Ja.
Wo beide eigentlich das Potenzial hätten, tatsächlich auch in einem Team noch etwas zu bringen. Ob sie es dann noch können, noch bringen. Das ist eine andere Frage. Aber das wäre ein schmucker Schlenker von der Geschichte.
Wäre schmuck.
Aber müssen wir schauen. Ja, ich sehe, Tino Kessler verlässt. Wir wieder über Hangout aufnehmen im Homeoffice. Also sprich, wir schauen uns da gegenseitig an und versuchen irgendwie eine Form von Dialog anzubekommen, während wir in unsere Handys hineinschwätzen.
Ich muss jetzt sagen,
sehr irritierend, jetzt sehe ich nur noch den Backofen vom Herrn Kessler, der reflektiert. Und da sehe ich im Prinzip mich selber auf dem Bildschirm, der sich im Backofen spiegelt, ja, also es sind phänomenale Szenen, die sich hier abspielen, in der Verbindung Basel-Oerlikon.
Ja.
Und jetzt ist er wieder da.
Boah, jetzt ist er wieder da.
Ich habe es gehört, wir müssen einstecken.
Die Angst ist beseitigt.
Das wäre schon angewiesen. Aber kommen wir gehen doch gleich zum nächsten Thema. Nützen wir die Gelegenheit. Schwingen
packen wir sie bei der Hose. Jahr.
Stark, stark. Schwingen, dieses Jahr, da überschlägt es mir gerade, stimmt, nicht so ein grosses Thema, weil Corona und ja, man kommt sich halt schon tendenziell näher bei so einem Sport. Geisterschwingen will man nicht beim Eidgenössischen Schwingenverband dieses Jahr, kommt nicht in Frage, hat man gesagt. Der aktive Rat hat den Vorschlag mal deponiert, im Herbst da vielleicht so etwas zu machen. 2021 aber sieht es anders aus, weil wir unter allen Umständen grosse Anlässe können durchführen können. Finden wir das gut?
Finde ich nicht gut, nein. Ich finde, der Schwingsport sollte seinem Auftrag auch gerecht werden. Das ist nämlich der, die Leute zu unterhalten. Und wenn es nicht möglich ist, die Leute zu unterhalten im Stadion, dann kann man es so organisieren, dass man ein paar Schwingfestchen herbringt, die man am Fernsehen übertragen kann. Da würde das SRF sicher Hand bieten. Die sind ja schwingaffin. Also, wieso nicht? Ich finde das irgendwie keine gute Lösung. Also, da wird der Schwingsport für ein ganzes Jahr, für eine ganze Saison von der Bildfläche verschwinden. Da laufst du auch Gefahr, dass dann nachher die Leute vielleicht die Lust daran verlieren. Das weiss ja nie, oder? Plötzlich heisst es, ja, wir schwingen, gehen wir jetzt nicht mehr, gehen wir nicht mehr. Also der Trend kann einsetzen, der Trend kann auch wieder mal vorbei sein. Ich finde das keine gute Lösung. Ich finde, man hat wenn es 1-2 gewesen wären, grössere Anlässe, wo man halt über 3 Tore Leute, das hat man gut können machen, dann hat man die Leute bei der Stange gehalten und ein bisschen für Spass und Unterhaltung gesorgt. Ich glaube, die Schwinger, logisch, die sind halt dann auch getestet, aber man sitzt jetzt in den ÖV ohne Maske beieinander. Es ist zwar die Empfehlung, aber wenn du im Tram bist, siehst du, von 50 Leuten drehen Masken an. Also, dann sollte man auch schwingen können. Und irgendwo sehe ich das nicht ein, nein. Finde ich nicht gut.
Ich weiss nicht, ich bin extrem gespalten. Grundsätzlich finde ich es richtig, dass der Schwingsport, der sich als Amateursport versteht, tatsächlich sagt, okay, wir brauchen keine Extrawurst, wir machen es. Man hat ja zum Beispiel auch bewusst zuerst mal kein Schutzkonzept eingereicht, weil man gesagt hat, es sollen entweder alle können trainieren oder niemand bei uns, also nicht die paar Spitzenschwinger, die eine Sonderbehandlung haben. Finde ich grundsätzlich sehr sympathisch und auch im Selbstverständnis vom Schwingen entsprechend. Also, dass man wirklich sagt, okay, eben bei uns hat man auch noch einen Job nebenbei als Schwinger. Ich will dann auch sehen, wie das funktioniert. Also, Fußballer kann man problemlos in Quarantäne stecken, Profifußballer. Der macht sonst nichts den ganzen Tag, wenn es nicht unbedingt muss sein. Also, dem kann ich sagen, du gehst jetzt in das Hotel eine Woche warten und schaust, dass du mit möglichst wenig Leuten Kontakt hast. Also, Christian Stuck ist Lastwagenchauffeur und fährt tageweise durch die Schweiz und muss einladen und ausladen und machen und tun. Er hat mit allen möglichen Leuten Kontakt. Also da sehe ich dann schon auch noch einen Unterschied zwischen Profisportler und Schwinger, die maximal Halbprofis sind. Es gibt niemanden, der vollprofessionell unterwegs ist. Dass man da dann auch als Verband sagt, wir lassen es lieber ein bisschen ruhiger angehen, finde ich richtig. Und dann nächstes Jahr irgendwo kommt dann schon das ins Spiel, was du sagst. Oder man muss schauen, also ist denn Schwingen einfach plötzlich kein Thema mehr? Lässt man es völlig unter den Tisch fallen? Das wäre hochproblematisch. Aber ich glaube, man beweist jetzt allgemein und ich glaube, das kommt bei Teil von der Bevölkerung. Man hat zum Beispiel den Fußball auch kritisiert dafür, dass er eine extra Wurst wollen unbedingt. Kommt grundsätzlich schon gut an, dass man sagt, okay, wir sind nicht besser als alle anderen. Wir machen mit, wir tragen unseren Teil dazu bei. Geht auch. Bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass das Schwingen vor allem in ländlichen Regionen ein grosses Ding ist, wo von Corona ja dann meistens weniger betroffen sind als, sag jetzt mal, Ballungszentren, wo das Risiko grösser ist. Ja, also finde ich grundsätzlich sehr, sehr positiv die Haltung und finde sehr, sehr ein gutes Augenmaß, wo man ja den Schwingen nicht immer hätte können. Also ich erinnere mich an den Fall Schurtenberger, nicht immer unbedingt können unterstellen. Finde, da hat man jetzt tatsächlich einen Weg gefunden, dass man sagt, okay, das ist ein vernünftiger Kompromiss. Und man darf ja wahrscheinlich im Herbst schwingen, so wie es aussieht, es gibt immer noch 2 Berner Kranzfeste, die sollen stattfinden. Mal schauen, ob dort überhaupt jemand geht. Und wenn, dann gibt es ja ein bisschen Schwingen.
Gut.
Also, das kann man ja am SRF zeigen.
Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig werden über das Thema im Moment. Und wechseln in den Endspurt.
Endspurt.
Am 14. Juni. Das war vor 2 Tagen, heute bei der Aufzeichnung. Der erste Fußballmatch in der Schweiz, Lausanne-Basel im Göpp. Und wie hat dir der gefallen?
Hervorragend. Nicht unbedingt, weil es jetzt extrem hochstehend gewesen wäre, aber es war ja auch spektakulär gewesen. Der Favorit, der geführt hat, Lausanne, der zurückkommt, Lausanne, der bewiesen hat, dass man in einer Superliga wahrscheinlich mithalten kann, wenn man dann aufsteigt. Nachher eigentlich unglücklich als Verlierer vom Platz gegangen. Man hat den Spieler schon noch angemerkt, ja, die Pause und wahrscheinlich auch nicht die komplette Fitness. Aber doch hat wirklich Lust auf mich gemacht, tatsächlich. Mehr Champions League soll es geben, irgendwann. Das Finalturnier scheint mehr oder weniger in trockenen Tüchern zu sein. Champions League, Europa League, dass man im Prinzip die letzten Partien an einem Ort austreibt. Gute Idee.
Absolut. Ich bin pro Turnier. Immer die Turnierform, die hat einfach etwas Kützelns an sich. Es geht Schlag auf Schlag. Man hat eine Entscheidung, die sofort absehbar ist. Muss eine Woche lang warten. Auch das hat seinen Reiz, natürlich unter normalen Umständen. Aber unter diesen Umständen, muss ich sagen, finde ich das eine brillante Idee. Und das verspricht wahnsinnige Unterhaltung. Total dabei. Mafia-Boss Daniel Kinahan. Ein Ir, wenn es mir recht ist, hat beim Boxspektakel Fury gegen Joshua seine Finger im Spiel. Ein Mafia-Boss.
Ja, das gehört ja beim Boxen so ein bisschen zum guten Ton. Also, der Kinahan, Waffenschmuggler und Drogendealer. mit seinem Clan scheinbar, sagen die irischen Behörden, hockt in Dubai und soll da in irgendeiner Form involviert sein. Ja, es ist ein ziemlich unschönes Geschmäckchen, was da auf die ganze Geschichte geworfen wird. Aber eben im Boxen, wenn man zurückschaut, 40er, 50er, 60er Jahre in den USA, vor allem an der Ostküste, Boxen extrem, das Profiboxen, in der Hand von der Mafia gewesen. Es gibt ein Zitat von Blinky Palermo, heisst er, war so ein Mafia-Typ gewesen, wo gefunden hat, irgendwann mal, ein berühmtes Zitat, ja, es sei unangenehm. Mittlerweile tügen sich immer mehr ehrliche Geschäftsmänner ins Boxen einlassen. Mich ist es ein bisschen schwieriger. Also auch schon, im Boxen Geld zu verdienen. Also ja, es ist also auch für Mafiosi nicht einfach. Im Boxen, darum Mitleid mit dem Herrn Kinahan. Nein, im Ernst, das ist nicht lustig. Müsste eigentlich nicht sein. Würde ja vom Tyson Fury erwarten, dass man da sich in irgendeiner Form distanziert. Corona, noch einmal zum Thema. Der Novak Djokovic macht seine Adria-Tour im Moment mit dem einen oder anderen grossen Tennisspieler. Hat sich da nicht unbedingt an Social Distancing-Regeln gehalten, im Club gefeiert. Lässt dich das ähnlich ratlos zurück wie mich?
Gut, ich muss sagen, mir ist der Joker grundsätzlich nicht wahnsinnig sympathisch. Allerdings halte ich das Joker-Bashing auch langsam für bemühend. Da hat er sich sicher wieder keinen Gefallen getan. Er glänzt natürlich auch mit Aussagen und Daten zum Teil, wo man sich an der Stirn kratzen muss. Ich finde, so sabotiert er natürlich auch die Bemühungen vom Verband, um irgendwann wieder in die Gang zu kommen. Das ist vielleicht die Perspektive, die man da am ehesten würde hervorstreichen. Aber sonst, der lässt doch den Joker mal in Ruhe. Der wird seine Sympathiewert auch nicht mehr erhöhen. So. Zurück zum Fußball, zum Abschluss. CC, Christian Constantin, lässt 75 Fans ins Stadion. 75.
Ja, ist doch gut. Besser als Kenny. Deutet vor allem darauf her, dass es jetzt endlich wieder losgeht am Wochenende. Das finde ich tatsächlich grossartig. Dass es wieder Fußball gibt, wo man schauen kann. Wahrscheinlich könnte er 80 reinlassen, wenn er nicht seine 5 anwählt, die er jetzt wahrscheinlich noch einmal aufscheuchen wird, um gegen diverse Entscheidungen von der Swiss Football League mobil zu machen. Anna müsste ins Stadion holen. Nein, ich weiss nicht, vielleicht führt er wieder etwas in Schild. Das wäre nicht überrascht, nachdem er jetzt bei der Wettbewerbskommission abblitzt ist. Aber der Kern von dieser Botschaft müsste sein, es wird wieder geschüttet. Und das ist grossartig.
Finde ich auch grossartig. Roger Schawinski würde sagen, finde ich gut. Ich habe es erfunden. Ist aber nicht so. Wir hoffen darauf, dass Sie uns treu bleiben, abonnieren Sie uns, verpassen Sie auch in unsere anderen Blick-Podcasts, nämlich den Durchblick und Frau Fuchs mit Sex, wenn es mir recht ist.
Ja, klar.
Dann freuen wir uns auf das nächste Mal, wenn wir hoffentlich, so Gott will, würde Sepp Blatter sagen, wir wieder im Studio sein dürfen zum Aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön für die Treue und bis nächstes Mal.